Herzlich willkommen bei Less of the Same, dem Podcast gegen kreative Eintönigkeit. Wir sprechen hier mit Menschen, die Marken, Kommunikation und Kreativität in einer Welt voller Gleichförmigkeit neu denken und dabei zeigen, wie Relevanz heute überhaupt noch funktioniert. Heute mit Nicole Schlögl-Slavik, verantwortlich für Brief, Werbepost, Zeitungen und B2B-Kommunikation bei der Österreichischen Post. Wenn wir im Marketing von Relevanz sprechen, was konkret bedeutet das denn in deiner Welt?
Also zuerst mal hallo und danke für die Einladung. Relevanz. Ich beschäftige mich sehr viel mit diesem Thema, auch in letzter Zeit. Ich glaube, das wird auch ein bisschen inflationär verwendet, das Wort. Ich glaube, bei Relevanz geht es wirklich sehr stark darum, hinterlasse ich Wirkung. Und Wirkung ist dann wiederum Auslegungssache, welche Wirkung möchte ich denn erzielen. Deswegen glaube ich, kann man Relevanz nicht verallgemeinern, sondern es ist wirklich immer spezifisch auf, was ist mein Ziel, ja, und habe ich Wirkung hinterlassen, sodass es auf mein Ziel einzahlt. Wenn wir da über Werbung sprechen, kann man auch nicht sagen, Relevanz ist irgendwie so ein generalistischer Begriff, sondern da geht es ja wirklich darum, möchte ich mit meiner Werbung Umsätze generieren, dann ist es relevant, sofern dann jemand klickt oder ins Geschäft geht. Wenn ich sage, ich möchte, dass meine Marke in Erinnerung bleibt, geht es ja darum, ich bin relevant und bin auch noch, wenn ich im Nachhinein frage, hast du die Message mit dieser Werbung, mit dieser Marke in Verbindung bringen können? Also für mich ist Relevanz eine Frage der Wirkung und dahinter eben auch das Ziel, das ich habe.
Also quasi eine Definition, die man vorher ja festgelegt hat und dann die Frage, ob das erfüllt wurde mit der Kommunikation, wenn ich das richtig verstehe.
Absolut, ja. Also ich meine, wir stellen uns die Frage auch immer wieder, weil wir haben ja auch in meiner Rolle als Verantwortliche für die vielleicht traditionell angehauchten Werbeprodukte, also Briefe, Zeitungen, persönlich adressierte Sendungen, da stellen wir uns auch immer die Frage, wie bleiben wir denn relevant? Die Frage ist immer, bei wem bin ich denn relevant? Auf der einen Seite bei der Versenderin relevant, weil die wollen natürlich Umsatz machen. Auf der anderen Seite relevant bei der Empfängerin, weil nur wenn ich wirklich Wirkung entfalte, wenn ich gelesen werde, wenn ich in Erinnerung bleibe und dann ein Kauf getätigt wird, dann fließt am Ende des Tages der Euro. Also die Relevanz zieht sich ja über wirklich viele, über viele Fragestellungen hinweg, ja.
Woran erkennt ihr denn bei Brief, Werbepost oder Zeitung, dass es nicht nur angekommen ist, sondern auch wirklich, oder andersrum, dass es wirklich angekommen ist und nicht nur zugestellt?
Also wir selbst erkennen das natürlich nicht direkt, weil wir ja im Auftrag von Versenderinnen unsere Dienstleistung anbieten. Aber was ein sehr schöner Case ist oder sehr schöne Cases, die wir sehen, es wird natürlich immer versucht, dieses physische Medium durch digitale Werbung, durch digitale Medien zu ersetzen. Das versuchen sehr viele, aber vielen misslingt es auch. Das heißt, die sehen dann auch wirklich, wenn ich das wegnehme, vor allem im Bereich Flugblatt, ja, dann habe ich Umsatzeinbußen. Das ist natürlich für uns dann die Bestätigung schlechthin, weil nur weil das andere Medium vielleicht günstiger ist und vermeintlich effizienter. Ich glaube, es ist auch immer eine Frage, was ist Effizienz und was ist Effektivität? Ich glaube, da muss man manchmal ein bisschen nachschärfen. Aber wenn die dann sehen, hoppala, die Kunden kommen nicht mehr zu mir in der Frequenz, wo sie vorgekommen sind, die kaufen weniger, als sie vorher gekauft haben, und das ist statistisch, also Daten seid ihr auch bewiesen, dann sehen wir, unser Medium kommt an und entfaltet Wirkung. Bei Briefen ist es ein bisschen anders, da ist ja der Inhalt ein bisschen anderer, da geht es ja nicht darum, dass ich Werbung bekomme und dass mir immer was Gutes getan wird. Briefe sind ja eher Medien, die genutzt werden, wenn man sehr vertrauensvolle, sicherheitsbedürftige Informationen weiterleitet, also von der Verkehrsstrafe über die amtlichen Vorladungen etc. Da ist es dann natürlich schon sehr stark auch der Versender, der uns zeigt, okay, das hat funktioniert, wir können nicht auf einen anderen Kanal ausweichen, weil, und da sind wir dann auch wieder bei der Frage, wer ist denn die Empfängerin? Es gibt halt einfach nicht nur digital affine Menschen, und wenn ich eine gewisse Art von Kommunikationsinhalt habe, muss ich mir schon auch überlegen, ist die für jeden, jede konsumierbar, ja, und hat die auch den Effekt, den ich bezwecken möchte, nämlich das ist was Wichtiges, das ist nichts, was ich schnell mal irgendwie per E-Mail verschicke. Ja. Also das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern, aber grundsätzlich kommt es an, ja oder nein, sehen wir spätestens, wenn sich der Versender oder der Empfänger beschwert. Aber wenn dann eben solche Maßnahmen gesetzt werden, wo man versucht zu verzichten und dann aber sieht, der Verzicht hat negative Auswirkungen, dann sehen wir, ist relevant, hat Wirkung und kommt an.
Du hast jetzt alle drei so ein bisschen angeschnitten. Wenn du jetzt ein Ranking aufstellen müsstest, Inhalt, Timing und Kontext?
Timing würde ich tatsächlich an letzter Stelle ranken, weil viele Dinge, die zwar wichtig sind, sind nicht immer dringend. Also sind wir wieder bei der Eisenhower-Matrix. Also wichtig und dringend muss man echt unterscheiden. Also die zeitliche Komponente würde ich an letzte Stelle stellen. Der Content, und was war das dritte?
Inhalt, Timing und Kontext.
Inhalt würde ich an erster Stelle stellen. Mhm. Kontext ist mehr oder weniger gleich gerankt, weil es kommt immer darauf an, was ist mein Ziel und dementsprechend in welchem Kontext versende ich welches Medium. Also ja, ich würde Kontext und Inhalt 1, 2 und die Geschwindigkeit dann auf Platz 3.
Bei euch läuft ja ganz viel standardisiert, optimiert. Wie viel Spielraum bleibt da überhaupt noch, um etwas anders zu machen, irgendwie so ein bisschen kreativ zu sein, auszuprobieren?
Also Kreativität ist ja auch so ein Thema, genauso wie Innovation, ein schön klingendes Wort, das man aber sehr unterschiedlich auslegen kann. Kreativität und Innovation zeigt sich bei uns nicht in den großen neuen Apps, ja, oder den großen neuen Würfen. Also das E-Mail wurde schon erfunden, das ist jetzt kam nicht von uns. Da geht es tatsächlich eher darum, wie kann ich Prozesse neu denken. Ja, und das sind oft Dinge, die man nach außen nicht sieht, die wir nach innen sehr stark sehen. Wir haben tatsächlich Innovationskraft in unserer Branche. Also wir machen viele Dinge prozessual anders und sind in sehr vielen Dingen Vorreiter, wenn man sich andere Postgesellschaften ansieht. Das kommt beim Kunden jetzt in der Form nicht an, wenn wir wirklich über das klassische Logistik, prozessuale Logistik-Segment sprechen. Im Briefbereich, muss ich auch sagen. Ja, im Paketbereich ist es ja nochmal was anderes. Da geht es ja sehr stark um einen Service, das der Kunde spürt, weil ein Paket ist ja ein Thema, das eine ganz andere Konnotation hat bei einem Kunden. Meistens freue ich mich ja auf das Paket. Der Brief, das ist ja, sind wahrscheinlich viele ambivalent. Ja. Bei Werbung ist es wieder absolut positiv behaftet. Aber die Innovation ist bei uns durchaus, also grundsätzlich unbedingt notwendig, um am Zahn der Zeit zu bleiben. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit künstlicher Intelligenz, sehr viel mit Prozessautomatisierungen, sehr viel mit Themen, die, wie gesagt, beim Kunden nicht unbedingt ankommen. Und auf der anderen Seite sind es aber schon auch Themen, wo man ein sehr, also im B2B-Kontext, ein sehr menschliches Business. Im B2B hast du ja immer den Vertriebsbetreuer und den Kunden und diese Beziehung, die einen unglaublichen Wert haben. Und da diesen Schritt doch auch zu machen in eine gewisse Automatisierung, Digitalisierung, da gibt es schon sehr, sehr viel Spielraum, aber das ist auch ein sehr schmaler Grat. Wann überschreite ich die Schwelle, dass es unpersönlich wird und somit auch der Mehrwert verloren geht und du dich nicht mehr differenzieren kannst? Also es gibt zusammengefasst, es gibt viel Spielraum, es gibt viel Gestaltungsspielraum, aber es ist einfach immer abzuwägen, wo ist die Wertschöpfung in dieser Digitalisierung, Automatisierung, Innovation für den Kunden, wo ist sie bei uns und was ist gerade wichtig?
Hast du da vielleicht ein Beispiel, was ihr in jüngster Vergangenheit gemacht habt? Weil die schönsten Probleme sind ja eigentlich die, die gelöst werden, bevor man weiß, dass man sie hat. So, und ihr habt euch schon damit beschäftigt.
Also jüngste Vergangenheit nicht, aber vielleicht ein paar Jahre zurückblickend. Also dass der Brief ein schrumpfendes Geschäft ist, das ist jetzt keine Überraschung. Ja? Und früher war es so, also da reden wir jetzt von 2018 und davor, dass Briefe einfach immer am nächsten Tag zugestellt worden sind. Ja? Das war einfach Usus. Ja? Und Innovation beziehungsweise Neuerungen gehen ja oft dann mit dem Wandel der Gesellschaft, mit dem Wandel der Technologie, mit dem Wandel der Relevanz. Und wir haben damals dann tatsächlich als einer der Ersten gesagt, so, die Geschwindigkeit ist vielleicht nicht mehr das Wichtigste, sondern die Verlässlichkeit und die Flächendeckung. Machen wir doch ein neues Produkt, das langsamer ist. Ja? Das klingt jetzt so so langweilig vielleicht, aber das ist ein unglaublich großer Schritt gewesen für unsere prozessualen Gegebenheiten, für unsere Effizienz, aber auch für den Kunden, weil man ganz anders mit einer Preisstabilität spielen kann. Ne? Anderes Thema ist die Automatisierung, die wir gerade machen, beziehungsweise Digitalisierung von Geschäftskundenprozessen. Ne? Wir haben einen sehr, sehr starken Kundinnenkontakt und unser USP ist einfach, wir sind jeden Tag an jeder Tür, aber nicht nur bei den Empfängerinnen, sondern schon auch bei den Versenderinnen. Also das ist ein ganz, ganz starkes partnerschaftliches und vertrauensbasiertes Geschäft. Und da den Schritt zu machen, dass wir ein Businessportal einführen, das halt in vielen anderen Branchen nicht ist, ist schon auch ein Thema, wo man sagen kann, okay, wir wagen uns da jetzt in eine Richtung, aber natürlich hat es einen Vorteil für den Kunden, weil es ist ein 24/7 Self-Service-Tool. Für uns intern ein riesen Ding, ja? Vor allem auch mit so vielen Systemen, mit denen wir arbeiten. Für den Kunden am Anfang eher so ein Irks. Ja? Diese Digitalisierung möchte ich jetzt aber nicht haben. Aber am Ende ist es für uns intern, beziehungsweise generell im B2B-Geschäft, schon eine Innovation, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon ein unglaublicher Fortschritt, den wir da gehen. Ja? Also wie gesagt, es ist im Vergleich zu vielen anderen Branchen, die wirklich unglaublich schnelllebig sind, die vielleicht sexier klingen, ist es schon, bewegt sich es einfach in anderen Ebenen, ja, und in einem anderen Kontext, hat aber unglaublich große Wirkung und wir sehen es am schnellsten, wenn wir so ein bisschen schauen, wo könnte man denn noch besser werden, wo könnte man denn noch was Neues machen, und dann schaut man sich in andere Postgesellschaften an und sieht, naja, so viel gibt's da gar nicht. Ja, also wir sind ja schon top-notch und das ist eigentlich sehr, sehr schön zu sehen, ja, aber es macht es natürlich schwieriger.
Würdest du sagen, dass dann in eurem Kontext Effizienz, Kreativität manchmal schlägt?
Du musst schon kreativ sein in vielerlei Hinsicht, weil nur dann kommen die wirklich radikalen Ideen. Ja, es ist halt eine Kreativität in einem komplett anderen Kontext. Ja, da geht es nicht um visuelle Kreativität, ja, da geht es wirklich um Kreativität, Dinge aus einem komplett anderen Winkel zu betrachten. Ja, wirklich Konventionen zu brechen, die nie jemand sich getraut hätte zu brechen. Immer so, der Prozess ist so, das machen wir jetzt seit dem Jahre Schnee. Ja, so war das immer. Und das ist natürlich in großen Konzernen sehr oft so. Ne? Da gibt's Prozesse und die lebt man und da gibt's MitarbeiterInnen, die sind schon seit vielen, vielen, vielen Jahren da, länger als ich auf der Welt bin. Ja? Und da dann mit einem komplett neuen Ansatz reinzugehen, erfordert schon ein kreatives Denken. Mhm. Aber am Ende des Tages ist Effizienz unglaublich wichtig in einem Geschäftsbereich, der natürlich schrumpft, weil was ist die Alternative? Ich habe immer zwei Hebel, wie ich mein Geschäft stabil und profitabel halten kann. Ich kann entweder über die Preisschiene gehen, das ist natürlich nicht unser Ziel, oder ich gehe über die Effizienzschiene. Und da hat natürlich die heutige Zeit unglaublich viele Möglichkeiten, ja, mit Automatisierungen, mit Robotics, mit künstlicher Intelligenz etc. pp. Ja, dementsprechend würde ich nicht sagen, sie schlägt sie, sondern die Kreativität ist die absolute Basis, um echte Effizienz lukrieren zu können.
Um die Systeme neu denken zu können. Digitale Kommunikation wird ja immer ähnlicher. Also wir haben Algorithmen, wir haben Templates, irgendwie sieht alles gleich aus. Hat physische Kommunikation dadurch per se schon einen Vorteil?
Auch das kann ich jetzt weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Es ist immer die Frage, wofür ein Vorteil? Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Haptische per se, diese multidimensionalen Eindrücke, die man sammelt, wenn man etwas in Händen hält, ich spür's, ich hör's, ich riech's, ja, das hat ja einen ganz anderen Effekt im menschlichen Hirn, als wenn ich etwas nur sehe. Ja, muss man natürlich wieder unterscheiden zwischen einem Standbild und einem Bewegtbild. Ja. Das hat natürlich eine unglaubliche Kraft. Ja, und du kannst viel mehr Wertschätzung rüberbringen. Ja, du kannst viel mehr Vertrauen wecken, weil da einfach all das, was da im Hirn passiert, ja, wenn du etwas berührst, ja, Oxytocin steigt, ritratralala, ja. Das hast du halt in der digitalen Welt nicht, aber auch wieder da. Ich muss es ja auch nicht immer haben. Ja, also möchte ich Vertrauen, möchte ich eine gewisse Verbundenheit erzeugen, möchte ich in Erinnerung bleiben, ja, dann haben wir in dem ganzen haptischen oder multidimensionalen, multisensorischen, ja, da reiht sich dann schon auch TV ein beispielsweise oder generell Bewegtbild oder diese ganzen Event-based Activities. Ja. das hat eine unglaubliche Kraft. Und ich finde es immer so schade zu sagen, das eine ist besser oder schlechter oder hat irgendwie schlägt das andere. Ich glaube, es kommt immer davon, was man macht. Aber leider, ich glaube, ich wird diese Frage heute viel zu selten gestellt, weil wir immer sehr stark eben über Effizienz sprechen, über Messbarkeit, über Automatisierung, über Templates. Es geht halt einfacher, ja. Und ich glaube, alles, was du halt multidimensional bespielst, ist halt auch nicht mehr so einfach, aber hat einen unglaublichen Effekt, den man sich wieder ein bisschen mehr vor Augen führen sollte.
Glaubst du, dass der Brief heute stärker wird, weil er insgesamt seltener wird und dadurch diesen less of the same Überraschungseffekt hat? Früher war es völlig normal, jetzt ist er ja was Besonderes sozusagen. Oder weil er irgendwie besser wird? Also hat sich am Produkt Brief per se hat sich ja nicht viel verändert, oder?
Nein, also die Werbung per se, also ich möchte immer unterscheiden zwischen einem Brief und einer postalischen Werbung, ja, da sprechen wir eher. Die Werbung per se hat sich nicht verändert, aber was sich ja verändert hat, ist die Anzahl an Werbeeindrücken, die man sammelt. Also ich bin ein Generation Y-Kind, ja, in meiner Jugend hatte man so 2500 Werbeeindrücke pro Tag, heute sind wir bei 10.000 plus, kommt immer darauf an, welche Studie man fragt. Ja. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit, diese Vielfältigkeit, diese Kanalvielfältigkeit, diese Schnelligkeit, ja, wie kurz man Eindrücke bekommt, das hat sich massiv verändert und da geht man natürlich unter, oftmals mit einer Marke. Der Briefkasten ist tendenziell leerer, also wesentlich leerer als mein E-Mail-Postfach, ja? Und da fällt natürlich mehr auf, was da drinnen ist. Jetzt ist aber schon die Sache, ich glaube, die jüngeren Generationen, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch ihren Briefkasten aufmachen, ja, also da weiß ich jetzt, das ist immer so die Frage, ne? Weil für die ist ja auch, ich kann mich erinnern, ich glaube, vor 15 Jahren lag mal ein Telefonbuch vor meiner Tür, ich habe gedacht, was ist denn das, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das einer Generation Alpha, Z und so weiter oft so geht, wenn sie plötzlich einen Brief in der Hand haben, was mache ich damit, ja, kenne ich nicht, muss weg, ja, also nein, der Brief oder die postalische Werbung ist nicht anders geworden, sie ist aber auffälliger dahingehend, weil sie einfach nicht in dieser Flut untergeht, sondern zumindest nehme ich sie aktiv und schmeiße sie aktiv weg, wenn ich sie schon nicht lesen will. Also das ist so ein aktiver Akt, den ich da tue. Ja? Und damit kann man schon spielen. Und damit kann man es, wenn man es schlau einsetzt, auch wieder eine gewisse Stärke generieren. Ja? Man muss dazu sagen, ich meine, ich bin ein Liebhaber, ja, das bringt mein Beruf mit sich, ist vielleicht ein bisschen biased, ja, aber ich glaube, mit sehr vielen Menschen, mit denen ich auch rede, und das ist egal, eigentlich altersübergreifend, die stimmen mir da schon zu. Ja. Es ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, es ist inspiriert anders, es lässt dich anders nachdenken, es ist viel länger, liegt es auf deinem Küchentisch oder sonst wo, wenn du nicht gleich den Weg in den Müllraum machst. Ja. Also...
Was können MarketerInnen denn von langsamen Medien generell lernen?
Ich bin der Meinung, dass man sich heute viel weniger die Frage stellen sollte, wie kann ich denn möglichst viele Kanäle abdecken, sondern vielmehr, welchen Kanal kann ich denn wählen, dass ich aus der Masse raussteche? Also ich glaube, das ist zum einen eine Frage des Mutes. Zum anderen aber auch eine Frage des Geldes, ja, wie viel Budget habe ich, und zum dritten eine Frage der Ziele. Ja. Also wir bei der Post gehen ja auch sehr kreative Wege, um unsere Brand zu stärken. Ja. Also da gab es die Aktion Bibiza, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja,
ja, war gerade in der CCA-Jury.
Ja, genau.
Kenne ich in- und auswendig, habe mir den Case-Film mehrmals angeschaut.
Genau, ja, oder mit unseren Postkästen, die wir kunstvoll gestalten haben lassen. Da gibt's ganz, ganz viele Dinge. Ja, wir arbeiten ganz stark mit Dialog-Marketing, also wir schicken ganz viele Direct-Mailings und haben unglaublichen Impact. Ja, und das liegt nicht dran, weil wir die Post sind und Post verschicken, ja, sondern einfach, weil es halt auffällt. Ja. Und ich glaube schon, dass man sich gut überlegen sollte, welche Zielgruppe möchte ich ansprechen und nicht mehr diesen Anspruch zu haben, ich möchte alle erwischen. Vor allem gerade bei den Jüngeren, das ist ja, früher war es so, dass Marken ja mit dem Medium gewachsen sind. Ja, wenn du früher im TV warst, wusstest du, da erreichst du die Zielgruppe, also nicht 20 bis 70, so, und dementsprechend hat jeder deine Marke gekannt. Das ist ja heute nicht mehr so, ja. Heute musst du dir die Frage stellen, möchte ich die Snapchatler erreichen oder die TikTokler oder die Instagramler oder die Facebookler, ja, oder vielleicht diejenigen, die höhere Spending Willingness haben und die ich vielleicht als Kunde halten möchte und dann auch immer ein physisches Medium nutzen. Ja. Also das ist ja eher so ein Marktplatz, Thema. Und wenn man, glaube ich, den physischen Eingangskanal so ein bisschen mehr als Marktplatz oder als Plattform sieht, dann hat das vielleicht auch wieder einen ganz anderen Kontext, als wenn man aber sagt, naja, das liest eh keiner.
Ja. Ja, jetzt in Zeiten von KI, ich bekomme ja auch super seltsame Dinge in den sozialen Medien dann angezeigt, wo ich mir denke, hat sich das vorher jemand angeschaut, bevor das irgendwie rausgeschickt wurde? Generell so Postsendungen, was Gedrucktes, was Physisches, was ich in der Hand habe, steht ja dann auch für Vertrauen, für Qualität. Und dagegen haben wir ja die digitalen Kanäle, die einfach Reichweite machen. So, was hältst du für wichtiger für einen Markenaufbau, für ein Brandbuilding?
Kommt auch wieder auf die Marke an, ja. Marken, die wenig emotionales Involvement brauchen und die eher diese Mitnahmeprodukte, würde man an der Kasse sagen, ja, die du halt auch schnell in App kaufen kannst, da ist sicher digital und die Reichweite der beste Weg. Ja. Aber gerade wenn es darum geht, dass ich eben eine gewisse Verbundenheit zur Marke haben möchte, dass ich eine gewisse Loyalty aufbauen möchte, ist wahrscheinlich die Reichweite allein nicht das Allheilmittel. Ja. Vor allem, wie gesagt, es geht, glaube ich, ganz stark darum zu unterscheiden, was ist effektiv und was ist effizient. Ja. Und Reichweite bringt mir zwar vielleicht Klicks, ja, aber Klicks bringen mir nicht unbedingt loyale Kunden und höhere Warenkörbe. Ja. Dementsprechend, ich glaube, es braucht tatsächlich beides in einem guten Mix, aber beides ist eben, das sehen wir in den unterschiedlichsten Daten, wird halt immer weniger. Ja, also es wird immer stärker die digitale Welt. Ich verstehe das. Ja, es ist super verlockend. Ich kann ja alles messen, vermeintlich. Ja. Aber die Frage ist halt auch, was messe ich denn da eigentlich? Ja? Ad Impressions, also das sagt man halt nicht, wie viel Geld ich verdiene. Ja? Ein Return on Invest, kurzfristig oder langfristig. Ja? Also ich glaube, die Metriken, die da heute auch verwendet werden, die sind natürlich stark, ja, ich sage, so viele Ad-Impressions, so viele zig Millionen, ja, sicher ist das beeindruckend, ja, aber gerade so Dinge wie Markenerinnerung, wie viele Leute messen das denn? Wie viele Unternehmen messen das denn? Ja, wie viele Unternehmen messen die Markenerinnerung oder die Fähigkeit von Kundinnen, Konsumentinnen, Werbung in Kontext mit ihrer Brand zu setzen? Ja, das tun ja ganz wenige. Und die Gefahr ist da natürlich, wenn ich immer mehr auf das Thema Reichweite und Klicks gehe, dass ich ein bisschen meine Marke verwässere, dass ich Brand Equity verliere. Und das ist halt ein langfristiges Thema, kein kurzfristiges. Kurzfristig funktioniert das super. Ich weiß nicht, ob ihr den Nike Case kennt. Ja? 2020 haben die umgestellt auf komplett digital, ja? Komplett andere Vertriebsstrategie. War 2-3 Jahre super. 2023 haben sie dann eher den negativen Effekt gehabt. Ja? Die haben Millionen von Kunden verloren im Sinne von, das ist die First Brand, wer hat gewonnen? On. Wie heißen sie? Joker? Nein. Nein. Joker? Toka?
Kibun Joya gibt's, aber die haben bestimmt nicht gewonnen.
Fällt mir jetzt nicht ein. Die haben auf jeden Fall massiv gewonnen, ja, weil die halt überall draußen waren und die halt mit ihrer Brand vertreten waren. Und die haben einfach echt lang gebraucht, dass die das wieder zurückverdienen konnten, dieses Vertrauen und dieses, ich bin top of mind. Es geht ja sehr stark darum, wo bin ich denn gerankt auch bei den Kunden? Ja, wenn ich ein Produkt kaufe, dann habe ich ein Ranking am Ende des Tages. Ja, ich habe ein Ranking von Marken und das am höchsten gerankt ist, zu dem werde ich hingehen. Ja, ich nehme eine Alternative, wenn sie günstiger ist. Das heißt, das verkauft halt dann über den Preis. Und wenn du nicht über den Preis verkaufen möchtest, sondern eben genau über diese Markenemotion, ja, und über dieses Ranking, dann weiß ich nicht, ob Reichweite wirklich immer der weiße letzter Schluss ist.
Ja, ich finde es auch ganz spannend. Wie gesagt, das war ja gerade CCA-Jury, da war ich sogar im Dialog-Marketing. Also ich habe eure ganzen Sachen auf dem Tisch gehabt. und letzte Woche war gerade ADC-Jury, also der Deutsche Club. Da war ich bei Print Out of Home und wir hatten super viele Einsendungen, zum Beispiel von Netflix. Also diese ganzen riesigen digitalen Marken machen hauptsächlich ganz klassische Printkommunikation oder versuchen die Printkommunikation eben nicht mehr klassisch handzuhaben, sondern dann zum Anfassen mitmachen, Guerilla-Maßnahmen und so weiter. Das haben wir auch bei Apple gesehen. Die hatten hier super viele Plakatstellen belegt und eigentlich gar nicht so viel Online-Werbung.
Ja klar, weil der Markt schon, ja, der ist so gesättigt. Es ist ja nicht einmal mehr so, dass du heute sagen kannst, Online-Werbung ist günstig. Ja? Das ist ja weit weg von günstig. Ja? Und die erschließen natürlich dann auch Zielgruppen, die sie bis jetzt mit ihrer sehr starken Online-Präsenz nicht gehabt haben.
Weil wir es jetzt schon so oft hatten, können wir einmal kurz Effizienz und Effektivität klären. Für mich wäre Effizienz quasi der Weg zu etwas, also Ressourcen sparend mit möglichst wenig Aufwand zu einem Punkt zu kommen. Und die Effektivität, den Effekt, der daraus die quasi entsteht.
Ja, genau. Ja. Also so würde ich mich da jetzt anschließen. Ja.
Okay. Wenn alle auf Effizienz optimieren, wird Differenzierung dann schwieriger dadurch?
Welche Differenzierung?
Differenzierung von anderen Wettbewerbern. Also so die Alleinstellung der eigenen Brand, des eigenen Geschäfts.
Naja, natürlich. Also ich glaube schon, also sieht man ja eben auch, Beispiel eben wie gesagt Nike, zu einer Marke, Brand gehören ja ganz viele Dinge. Das ist ja nicht nur die Werbung, das ist ja auch das, wo bin ich denn sichtbar, ja, im Store, wann habe ich Berührungspunkte mit der Marke. Und wenn das more of the same ist, dann wird es natürlich schwierig. Ja. Und wenn ich mich da aber differenziere, im Sinne von, ich besetze andere Kanäle, ich habe eine andere Vertriebsstrategie, ich habe vielleicht eine andere Tonalität, eine andere Zielgruppe, einen anderen Content, whatsoever, ja, dann sticht man heraus. Und ich glaube, gerade diese, genau das Gegenteil von Gleichheit, wenn ich das Andersheit, also das Anderssein.
Nennen wir es einfach less of the same.
Less of the same, genau.
Ein bisschen Markenbildung zu machen.
Das macht sicher den Unterschied. Also definitiv, schauen wir uns an, welche Marken wirklich gut sind und welche wirklich stark sind. Ja? Also ich glaube, ein Nespresso, auch wenn das eine lange Erfolgsgeschichte schon ist, die wurden jetzt nicht besonders erfolgreich, weil sie more of the same an Werbung hatten, sondern weil sie plötzlich mega geile Stores hatten. Ja, das war ein richtiges High-End-Thema. Die hatten einen Top-Hollywood-Star in der Werbung. Ja, die hatten einen geilen Slogan, ja, den jeder einfach rezitieren konnte. Die haben einfach neue Wege gewählt. Und das hat sich ja nicht verändert. Wie gesagt, der Inhalt der Werbung, das ist das eine, aber die Andersartigkeit, das Auffallen und der Mut, das auch zu machen, zeigt, also da ist ja immer die Frage, wie viel verkauft denn die Marke jetzt? Ja, das kann ich halt schwer messen, ja, da sind wir dann wieder beim Problem der Effizienz. Ja, ich kann es dann oft nicht messen, aber die Effektivität ist vielleicht langfristig schon eine größere.
Was macht Kommunikation denn heute wirklich anders? Nicht nur besser, sondern wirklich so, dass du sagst, das sticht heraus. Wann wurdest du denn zuletzt das so richtig überrascht von etwas? Was hat dich als letztes so richtig gecatcht? Darfst auch einen eigenen Case nennen.
Ja, ja, ich meine, wie gesagt, ich habe natürlich einen gewissen Bias drinnen, ja, aber also, ich habe ja zwei Kinder, ja, und da ist immer die Frage, was machen wir denn im nächsten Urlaub? Ja? Und es gibt nichts, was mich mehr nervt, als dieses ewig lange Recherchieren. Ja? Und wie ist dort, wie viele Tiere gibt es dort und welches Tier gibt es dort und wie groß ist der Pool da und wie lang ist die Rutsche dort? Und dann hat man da irgendwie 20 Tabs offen mit 95 unterschiedlichen Angeboten. Und ich habe letztens einen Katalog bekommen von einem wunderschönen Hotel in der Steiermark, wo das einfach alles wunderschön visualisiert war, ja, und zwar nach Themen so. Wenn du einfach nur alleine auf deine Gesundheit schauen willst, machen wir das zu dem Preis in dem Zimmer. Wenn du mit deinen Kindern, dann haben wir das und das. Und das war so, passt, ja, nehme ich, hasst mich, ja. Das war einfach so ein, Ach, danke, ich muss mich einfach jetzt nicht damit beschäftigen und mir weiß ich nicht was raussuchen. Das hat mich so abgeholt in meinem Bedürfnis. Und ich finde halt gerade diese Inspiration. Ich finde Inspiration online, das inspiriert mich nicht, das demotiviert mich. Unglaublich, ja. Aber das ist halt, das ist eine sehr, sehr subjektive und sehr persönliche Meinung, ja. Etwas, was mir die Möglichkeit gibt, wirklich mich hinzusetzen, auf etwas einzulassen. Und ich sage nicht, dass das jetzt unbedingt nur der physische Katalog sein soll, aber das war das Letzte, wo ich wirklich sage, ja, das hat mich gecatcht, ja, wo ich einfach ein Gefühl hatte von einer Zufriedenheit, dass jemand mir eine Entscheidung in die Hand gibt, sozusagen, ja. Weil das ist ja schon das, was wir heute irgendwie suchen, es ist so eine Orientierungslosigkeit oft, ne? Weil es gibt so viel. Und wenn mir jemand Orientierung gibt, indem er mich halt emotional berührt, da ist mir dann vielleicht der Preis gar nicht mehr in erster Linie so wichtig, dann hat mich das. Ja? Und ich glaube, das andere ist tatsächlich eher so im beruflichen Kontext. Das sind einfach Events, die wirklich einen unglaublichen Wert haben, wo inspirierende Menschen ihre Geschichten erzählen. Das sind so die zwei Dinge, die mir da in den Kopf kommen. Ne? Aber wirklich dieses Abnehmen von Entscheidungen in einem Leben, in dem ich ständig Entscheidungen treffen muss. Mhm. Ich glaube, dass das für ganz, ganz viele wahrscheinlich oft dann der Grund ist, warum man dann Marke A oder Marke B nimmt oder Produkt A oder Produkt B.
Gefühlt ist es ja auch in verschiedenen Tabs, deine Urlaubsplanung, wenn du es offen hast, sind die ja auch viel näher beieinander. Sozusagen, als wenn du verschiedene Kataloge auf dem Tisch hast.
Ja, klar.
Und bei den Katalogen hat man jetzt auch gerade so, was so Preise angeht und was man dafür bekommt, dann eher so ein Gefühl. Mhm. Und bei den Tabs hat man irgendwie so die Zahlen so direkt nebeneinander. Das fühlt sich irgendwie viel...
Ich finde es stressig. Also ja. Mich stresst das fürchterlich. Also da bin ich schon gestresst, bevor ich überhaupt anfange, mich auf was Positives einzulassen.
Ja, yeah, that's why. Wir haben gerade, bevor wir gestartet sind, im Podcast schon besprochen. Ich habe vorgestern meine erste Amazon-Bestellung gemacht. Mhm. Auch das hat mich schon massiv überfordert.
Ich habe was Verstehe ich.
Super Vernünftiges natürlich bestellt, aber da gab es auch dann irgendwie 25 Anbieter mit irgendwie 3 Sternen von 7 Leuten oder von 13 mit 13 Sternen, gibt's gar nicht, oder 5 Sterne.
13
von
Sterne
2.
Wird schwierig, aber.
Viele auf jeden Fall. Wenn du MarketerInnen einen Gedanken mitgeben müsstest, was sollten sie über Relevanz in ihrer eigenen Arbeit neu denken?
Also ich maße mir nicht an, Marketing und Marketing-Expertinnen irgendwie Tipps zu geben.
Ob sie die befolgen, ist ihnen ja überlassen, aber du kannst
genau.
Ja mal einen, kannst
also
mal einen raushauen.
Da gibt es schon viele, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich, aber wie gesagt, ich glaube einfach diesen Mut herauszustechen und die Leute an der Emotion, nicht am Shop, sondern bei der Emotion zu packen und bei der ihnen einfach eine Richtung in die Hand geben, ihnen Orientierung zu geben und wirklich, ich liebe ja den Titel dieses Podcasts, ja, Less of the Same zu sein. Aber ich glaube, das wissen Marketerinnen schon alle. Nur die halt am Ende des Tages die Entscheidungen treffen, die sind natürlich oft nicht vom Fach, ja. Und für die ist es natürlich oft schwer zu verstehen oder schwer auch zu argumentieren in Richtung anderer Stakeholder, warum etwas, was Emotionen hervorruft, aber nicht unmittelbar vielleicht Umsatz bringt, dann sozusagen das Go bekommen sollte. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich glaube, wenn jeder bei sich selbst anfängt zu überlegen, was catcht mich denn, ja, und wo gebe ich dann lieber mehr Geld aus, dann wäre das sicher eine gute Richtung, aber am Ende des Tages, who am I to judge? Und wie gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Cases und so viele unterschiedliche Zielsetzungen, kurzfristige Ziele, langfristige Ziele, die wirtschaftliche Situation ist super herausfordernd, ja. Da wird Brandbuilding, auch wenn es kein Luxus sein sollte, für viele einfach zum Luxus, weil es oft ums Überleben geht. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, es ist da anmaßend, auch zu sagen, solltest vielleicht mehr davon machen. Ich glaube, es macht jeder das, wo er hofft, dass es den größten und besten Impact aufs oder fürs Unternehmen hat. Aber trotzdem, wir sehen natürlich, oder jeder sieht's, man geht einfach weg von dem, was wirklich Wert hat und Emotionen auslöst. Weil es halt einfach schwieriger ist. It's the hard way.
Mhm. Ja. Welche Rolle spielt denn das of the Same in deinem Job, in deinem Berufsalltag? Also ist es etwas, was du für dich auch als Ziel definieren würdest, etwas anders zu machen, zu überraschen? Wo siehst du da auch dann die Grenze zu einer gewissen Vertrauenswürdigkeit und Erwartung, die da auch entgegengebracht wird? Das ist ja immer die Gratwanderung.
Das ist jetzt eine, kann man jetzt sehr breit beantworten. Also grundsätzlich, ich glaube, mein Job als Verantwortliche für ein sehr traditionelles Produktmanagement-Team, also mit sehr traditionellen Produkten, ist per se schon less of the same. Ja, also gibt jetzt nicht so viele, die diese Produkte verantworten. Ich glaube, es ist einfach eine riesige Herausforderung, ein Produkt und die Produkte, die wir haben, eben Briefe, Werbung, Zeitungen, zum einen am Arbeitsmarkt, also bei unseren Mitarbeiterinnen, so zu positionieren, dass man da wirklich eine Identifikation schafft, eine Motivation schafft, und da muss man andere Wege gehen, da muss man stark über Führungsinstrumente gehen, die weg vom klassischen Konzern, traditionellen Konzernstil sind, weil damit kriegst du die Leute nicht. Ja. Und dementsprechend ist mein persönlicher Anspruch, ich würde jetzt gar nicht sagen, mein Anspruch ist less of the same zu sein, mein Anspruch ist eher die Relevanz des Einzelnen, also die Wirkungsmöglichkeit und den Impact des Einzelnen in seinem persönlichen Wirkungsfeld A zu ermöglichen und B dann auch zu zeigen, wie wichtig die Produkte, die wir haben, eigentlich auch sind, wenn man mal ein bisschen tiefer denkt, ja, auch wenn man sagt, ja, Gebetebrief braucht keiner mehr, dann sage ich, ja, das ist vielleicht richtig, ja, aber sag mir mal, ja, mit welchen Produkten wird denn heute zu einem großen Teil gewählt, ja, wir ermöglichen Demokratie für Menschen, die vielleicht andere Wege nicht gehen können, ja, wir ermöglichen Zielgruppen, Preise zu vergleichen, die vielleicht nicht von einer digitalen Plattform über die andere hoppen, ja, und wenn man sich da ein bisschen wieder eine gewisse Bodenständigkeit aneignet. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung im Gesamten, in der Kommunikation, in Richtung Mitarbeiterinnen, in der Identifikation mit den Produkten, in einem wirklich dahinterstehen. Und auch wenn es um irgendwelche Veranstaltungen geht, wo ich auf der Bühne meinen Input geben darf, ich bin alles andere als more of the same, weil während jeder über KI spricht und digitale Tools, stehe ich dort und praise the brief. Ja? Also dieses gegen den allgemeinen Trend zu schwimmen, das ist schon etwas, was ich gern mache, weil ich einfach dahinter stehe. Deswegen, ich glaube, es bringt meinen Job mit sich. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht so machen können, wie ich ihn aktuell mache.
Schön. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, cool, ich habe mich auch überhaupt gar nicht damit auseinandergesetzt, dass ich ja auch mal so kommunizieren könnte. Wie würdest du empfehlen, sozusagen zu starten mit eurer Art der Kommunikation? Wie kann man in Kontakt treten? Wo kann man sich vielleicht Inspiration jetzt suchen?
Jetzt wird's werblich.
Ja, am Ende des Tages sind wir auch eine Werbeagentur. Ja. Das ist ein Werbepodcast. Spoiler. Ja. Nicole oder die Post hat uns nicht dafür gebucht, sondern genau. Es war andersrum. Wir haben sie eingeladen. Also man kann nicht von klassischer Werbung hier sprechen.
Und du bist sogar noch gelb angezogen. Jetzt könnten wir wirklich schon glauben, das ist ein Co-Branding.
Stimmt, wobei eure Postkästen jetzt ja nach der Artist-Aktion nicht mehr zwingend gelb waren.
Das stimmt, ja. Wo kann ich anfangen? Ich glaube, also weil du sagst Agentur, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Agenturen, die ihre tiefsten Wurzeln im Dialogmarketing auch haben, ja, die eine hohe Expertise mitbringen und diese Medien super in den Medienmix integrieren können. Ich kriege schon auch mit, wenn ich mich mit Agenturen unterhalte, dass die sagen, ich würde gern, aber ich darf nicht. Der Kunde lässt mich nicht. Ja? Ich glaube, da ein bisschen mehr Vertrauen auch zu kriegen den Agenturen gegenüber. Auf der anderen Seite möchte ich da die Agentur noch aufrufen. Seid mutig, ist ein gutes Medium. Und sonst, also post.at geht alles, ist aber natürlich ein bisschen kompliziert, wenn man sich da ein bisschen durchliest. Aber ich glaube tatsächlich, ein guter Weg ist, über die Agentur zu gehen und sich da einfach zu challengen. Macht das für mein Produkt Sinn? Ja, nein? Und dann ist der Weg relativ easy. Also jede Druckerei weiß, wie man Direct Mailings macht. Jede Druckerei weiß, wie man die Versandvorbereitung macht. Also das ist dann wirklich nur mehr Pflicht. Die Kür ist eigentlich, sich dem Ganzen thematisch mal zu öffnen und kritisch zu hinterfragen, macht das für mein Produkt Sinn.
Cool. Ansonsten einfach mal Inspiration holen bei den Awards, auch bei der Kategorie Direct Marketing, Dialog Marketing. Sind immer wieder super schöne und jedes Jahr wieder überraschende Sachen dabei. Das ist ja auch cool, dass man immer wieder neu überrascht werden kann.
Absolut, ja.
Nicole, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine weisen Worte. Schön, dass wir uns nochmal unterhalten konnten nach dem Weltfrauentag-Special. Und hoffentlich bis bald.
Ja, hat mich sehr gefreut, hier meinen Beitrag leisten zu können. Ich hoffe, es inspiriert. Dankeschön.
Dankeschön.